Das Reich der Kunst. Ein Vademecum für Kunstfreunde und bildende Künstler. Geleitwort zur Neuausgabe. Im Jahre 1921 ist dieses Buch zum ersten Male erschienen. Hier liegt nun ein Neudruck vor, der zwar einige Änderungen bedingte, aber im Ganzen als eine durchgesehene Wiedergabe des ursprünglichen Textes gelten darf. Gewisse Wiederholungen habe ich auch in dieser Neubearbeitung nicht gestrichen, da es sich ja um eine Sammlung einzelner, ehedem getrennt erschienener Darlegungen handelt, so dass jedes Kapitel des Buches als für sich abgeschlossen betrachtet werden will. Beim ersten Erscheinen der vorliegenden gesammelten Abhandlungen sagte ich in einem kurzen Vorwort: Die Tendenz dieses Buches ergibt sich aus seinem Inhaltsverzeichnis. Es will nicht für oder gegen irgendeine Kunstrichtung kämpfen, sondern aufzuzeigen suchen, was die wertgebenden Elemente sind, die das Werk des bildenden Künstlers erst zum Range eines Kunstwerkes erheben, einerlei welcher Kunstauffassung dieses Werk seine Formung dankt. Ich hatte sodann die durch gewichtige Zustimmungserklärungen aus den Kreisen hervorragender Künstler und Kunstfreunde geförderte Hoffnung ausgesprochen, dass das Buch einem wirklichen Bedürfnis entsprechen und in der Flut moderner Kunstliteratur nicht untergehen möge. Aber ich ahnte dazu mal nicht, dass die große Auflage schon nach kurzer Zeit vergriffen sein würde. Dennoch konnte ich mich aus Gründen rein persönlicher Art nun schon seit Jahren nicht entschließen, einen Neudruck veranstalten zu lassen, bis ich doch durch das mir überall begegnende, ungeminderte Interesse an diesem Buche mich bestimmen ließ, meinen vormaligen Widerstand gegen sein Wiedererscheinen aufzugeben. Nach eigenem Ermessen glaubte ich bei der ersten Veröffentlichung der einzelnen Abhandlungen auf meine Art eine gewisse Klärung in zeitlich arg verwirrte künstlerische Anschauungen gebracht zu haben. Und vielleicht war auch zu erwarten, dass durch meine Darlegungen bei manchen vorerst noch kunstscheuen Menschen doch die Erkenntnis geweckt werden könne, auch sie seien berufen, das Reich der bildenden Kunst allmählich kennenzulernen, um allda eine ihnen noch unbekannte Bereicherung seelischen Lebens zu erlangen. Der Erfolg des danach erschienenen Buches hat meine Erwartungen erheblich übertroffen. Künstler, Kunstgelehrte, Kunstfreunde sowie auch solche seiner Leser, die durch mein Buch erst den Weg zur Kunst gefunden haben, verlangen heute dringlich sein Wiedererscheinen, damit es auch Kreisen zugänglich werden könne, die erst durch die bisherigen Leser von seiner Existenz vernommen haben. So bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Zustimmung zum Neudruck zu geben, wobei ich es nur bedauern muss, dass die ganze Anlage des Buches keine kürzere Zusammenfassung zulässt, wenn nicht verzichtet werden soll auf vieles, was bei der raschen Folge neuerer Kunstbeurteilungsweisen dem Wohlorientierten zwar nicht mehr als erörterungsbedürftig erscheinen mag, was aber der noch kunstferne Laie, der gerne das ihm vorerst unerschlossene Gebiet betreten möchte, keinesfalls missen darf. Schließlich beabsichtige ich ja auch nicht, hier in Form vollendeter und streng gebundener Weise etwa Aufgaben lösen zu wollen, die unter allen Umständen einer heute hochentwickelten und als Lebensberuf anerkannten Fachwissenschaft vorbehalten bleiben müssen, obwohl mir Methode und kritische Hilfsmittel solcher Wissenschaft wahrhaftig nicht fremd sind. Ich will nur, was an mir liegt, dazu beitragen, dass das Reich der bildenden Kunst auch solche Menschen anziehe, die es bisher fast ängstlich für ein ihnen verschlossenes, ja verbotenes Land halten, und ich glaube auch werdenden Künstlern da und dort weiterhelfen zu können, sofern sie sich selbst verstehen lernen wollen, um nicht erst ein halbes Erdenleben lang veranlasst durch Ergüsse einer verhängnisvollen Literatur in den Fesseln irgendeiner ihnen vielleicht ganz ungemäßen Richtung Fronarbeit zu leisten, bevor sie zu ihrem eigenen freien Schaffen den Mut finden. Was hier nun gesagt werden wird, soll zugleich zur Erkenntnis führen, dass die Werke der bildenden Kunst, wenn es sich wirklich um geistgezeugte Werke und nicht um bloße, mehr oder weniger routinierte Mache handelt, keineswegs nur dazu da sind, dekorative Schmuckelemente für die Wände und Räume des äußeren Lebens abzugeben, sondern dass die Einwirkung wirklicher Kunstwerke auf die Seele auch zu unerahnter Förderung werden kann für alle, die den Weg zum wesenhaften Geiste suchen. Die Priester der Kulte des Altertums kannten sehr genau die Magie der Zeichen und wussten sie zur Erhebung der Seele aus Alltagswirrwarr in die geklärten Regionen der wesenhaften Welten des reinen Geistes zu nützen. Überkommenes Weisheitsgut solcher Art war noch in den großen Meistern bildender Kunst des Mittelalters und der Renaissance lebendig und ging in ihre hohen Werke ein, so daß geheimnisvolle Kraft aus ihnen noch heute dem Betrachter überströmt. Ich erinnere hier nur an die großen Baumeister dieser Zeiten, an dem Maler des Isenheimer Altars und die Plastik im Dom zu Naumburg. Nach der Barockzeit aber, die ein letztes jubelndes Aufleuchten solcher Magie der Zeichen brachte, verliert sich geradezu plötzlich in Künstlern und Kunstliebenden das Wissen um die geistige Macht, die dem darstellenden Künstler gegeben ist. Was von da an künstlerisch gestaltet wurde bis auf den heutigen Tag, bringt zwar die Lösung vieler Probleme, die den Alten recht wenig bedeutsam erschienen waren, endet aber jetzt in einem unruhigen, verkrampften Suchen nach Neuem und immer wieder Neuerem, denn die Seele des Künstlers selbst, wie die des Beschauers, bleibt bei jedem neuen Versuch, Sichtbares künstlerisch zu deuten, nach wie vor unbefriedigt, bis das eine wieder erlangt wird, das sich in jeder persönlichen Darstellungsart zum Ausdruck gestalten lässt, wenn es der künstlerisch Schaffende wirklich in sich trägt. Ich habe anderen Ortes wahrlich in aller Deutlichkeit von diesem einen gesprochen, das allein Not tut, das aber vor allem der schaffende Künstler in sich lebendig fühlen muss, wenn er durch sein Werk der Seele des nacherlebenden Betrachtenden die Erhebung und Förderung bringen will, die von der bildenden Kunst her und nur durch sie erlangbar sind. Dieses Unerlässliche zeigt sich nicht etwa in der Wahl der künstlerisch dargestellten Gegenstände. In jeglicher Form wird es erkennbar, wenn es der Schöpfer dieser Form in sich selber trägt. Die formende Hand des Künstlers bringt dieses Allerinnerste unweigerlich zur Offenbarung, wenn es wirklich in ihm lebendig ist. Aber keine Bravour des Vormalenkönnens wird es dem kundigen Betrachter eines Bildwerkes jemals vortäuschen können.